SRF 4 News. Korrespondenten im Gespräch mit Kathi Flaviano.
Zu Gast sind Haig Simonian, langjähriger Korrespondent der britischen Financial Times und heute freier Journalist, und Holger Ahlich, Schweiz-Korrespondent des Deutschen Handelsblatts. Die beiden Großbanken UBS und Credit Suisse haben diese Woche ihre Zahlen präsentiert. Nehmen wir uns die beiden erstmal getrennt vor. Zuerst die UBS. Sie hat im vergangenen Jahr 2,5 Milliarden Franken Verlust gemacht. Das ist der erste Verlust seit der Krise 2009. Vor allem der teure Um- und Abbau der Investmentbank und die Milliardenbuße im Libor-Skandal haben auf das Ergebnis gedrückt. Trotzdem gibt sich UBS-CEO Sergio Ermotti mit dem Ergebnis zufrieden. Darf er das denn sein, Haig Simonian?
Also es ist wie immer ein Glas, was entweder halb leer oder halb voll ist. Kommt darauf an. Natürlich, Herr Ermotti sieht das als halb voll oder wenn sogar drei Viertel voll. Die Zahlen waren schlecht, aber die waren schlecht aus bekannten Gründen. Hauptsächlich diese 1,5 Milliarden Buße wegen den ganzen Libor-Skandal, auch anderen Dingen. Wenn man hinter diesen Zahlen schaut, waren die Zahlen nicht ganz so schlecht. Die waren einigermaßen auch gut, obwohl im Kerngeschäft diese Vermögensverwaltung war es letzten drei Monaten von letzten Jahr eher enttäuscht. Ich glaube, es ist noch eine Baustelle bei der UBS. Wir müssen noch warten.
Es gab ja sogar Stimmen, die mit Schlimmerem gedacht oder gerechnet hätten, Haig.
Also einige haben das gedacht, in der Tat. Wir wissen, dass ziemlich viel noch kommt. Wir wissen nicht genau, weil verschiedene, besonders im juristischen Bereich, es gibt verschiedene Verfahren in den USA wegen der ganzen Probleme mit toxischen Papieren. Aber ich glaube, diese Libor-Angelegenheit war das Wichtige und das ist mindestens jetzt im Raum.
Sehen Sie das auch so, Holger Ahlich?
Ja, in Sachen Vergangenheitsbewältigung kommt UBS zumindest in dem Punkt einen großen Schritt voran, auch wenn es sehr, sehr teuer war. Vielleicht sprechen wir noch darüber, aber bisher hat ja die UBS den Highscore, wenn man so will, also die höchste Strafe für Libor-Verfehlungen bezahlen müssen, was mich persönlich überrascht, weil die Bank immer gesagt hat, ja, es gab Probleme, aber wir waren nie im Zentrum dieser ganzen Manipulation. Wenn man auf die Zahlen schaut, hat mich auch überrascht, vor allem das Ergebnis der Vermögensverwaltung. Wenn man das in den Kontext tut, UBS hat ja bekanntlich im vergangenen Oktober angekündigt, eine strategische große Wende zu vollziehen. Das Investmentbanking, vor allen Dingen das Anleihegeschäft, wird abgebaut. Es kostet zu viel Kapital und man will sich künftig wieder auf die Kernkompetenz der Vermögensverwaltung beschränken. Deshalb steht natürlich diese Sparte im besonderen Fokus. Und jetzt zeigt sich, dass ausgerechnet in diesem Kerngeschäft es im letzten drei Monaten im Jahr nicht besonders toll lief. Die Marge ist rückläufig, der Neugeldzufluss war enttäuschend und andere Banken, zum Beispiel bei Julius Baer, erzählten bei ihrer Ergebnispräsentation, dass der Juli der beste Monat im Jahr gewesen ist. Also hier wird man natürlich jetzt in Zukunft sehr genau hinschauen, ob das jetzt ein Ausrutscher war oder ob jetzt auch anfängt, das Kerngeschäft unter Druck zu geraten.
Was könnten denn Gründe sein für diesen Druck?
Na, die sind ja bekannt. Sie haben Kunden, die quasi in Schockstarre verharren, keine strukturierten Produkte mehr kaufen, an denen die Banken bis dato gut verdient haben. Gerade die sehr wohlhabenden Kunden, von denen UBS besonders viele hat, verharren und horten Bargeld. Ich glaube 28%. Und der Finanzchef war so ehrlich zu sagen, dass er nicht damit rechnet, dass die jetzt in den nächsten Monaten auf die Börsen streben werden und diese Barbestände abbauen werden. Hinzu kommt aber für die Zukunft noch ein Problem. Bekanntlich hat ja die Schweizer Justiz geurteilt, dass sogenannte Kickbacks und also Produktvergütung demnächst die Banken nicht mehr behalten dürfen. Sie müssen das den Kunden zurückgeben oder zumindest sich von den Kunden erlauben lassen, das zu behalten. UBS hat angekündigt, jetzt sein Preismodell anpassen zu müssen deswegen. Und das in diesem Umfeld ist natürlich besonders heikel. Der Markt steht unter Druck, der Wettbewerb ist hoch, die Kunden zögern anzulegen. Und in diesem Umfeld und noch Preiserhöhungen, und darauf läuft es hinaus, durchdrücken zu wollen, das wird sportlich.
Holger Ahlich hat gesagt, die Kunden verharren, aber das ist alleweil besser, als wenn die Kunden wegziehen würden, oder?
Also die ziehen aber auch einigermaßen weg. Oder wenn sie nicht verschwinden, ein Teil ihres Gelds verschwindet. Wir müssen nicht vergessen, 1. Januar kamen diese Steuerabkommen mit Großbritannien in Kraft, auch mit Österreich. Deutschland, wissen wir, hat nicht funktioniert. Vielleicht kommen noch anderen Ländern. Aber nehmen wir den britischen Beispiel. Niemand weiß, wie viele britische Kunden es gibt und wie viel Geld. Aber im Prinzip diejenigen, die diese Abkommen benutzen wollen und ihren Geld nicht anderswo inzwischen geschickt haben, müssen jetzt, ja, man weiß nie, zwischen 20 vielleicht und 25% ihres Vermögens jetzt als Strafe, Steuer und so weiter an britischen Schatzmeister weiterleiten über die Banken. Das heißt, der britische Kunde, der, sagen wir, vorher 1 Million Frank in seinem Portfolio bei der UBS hatte, hat plötzlich nur 800.000 oder 750.000. Und weil die Bank Provisionen auf diese Masse nimmt, dann natürlich sind die Provisionen dementsprechend geringer.
Sie haben es bereits anklingen lassen, Holger Ahlich, die neue Strategie Sicherheitspolster aufbauen, Risiken abbauen, die greift jetzt vielleicht langsam, aber kann man schon sagen, dass sie auf Kurs ist?
Doch, auf jeden Fall, auch wenn bei den Zahlen nicht alles perfekt war, aber in Sachen Umbau kommt die Bank doch unbestritten voran. Das lässt sich ganz einfach an der Eigenkapitalquote ablesen, ein wichtiger Gradmesser für Sicherheitsinstitut ist. Die Bank erhöht diese Quote, indem sie halt auf der anderen Seite Risiken in der Bilanz abbaut. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann das Kapital erhöhen, man gibt neue Aktien aus, das hat die UBS in der Krise mehrmals machen müssen, oder eben man verringert die Bilanz. Und das ist für die Banken momentan der Weg, den sie geht. Sie geht aus verschiedenen Produkten im Anleihebereich heraus und kommt hier sehr gut voran und hat Ende des Jahres 2012, wenn ich mich nicht irre, eine Eigenkapitalquote von 9,8% nach den neuen Basel-III-Regeln ausgewiesen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert, womit UBS eine der stärksten, kapitalisiertesten Banken der Welt sogar, glaube ich, ist. Zum Vergleich, Deutsche Bank ist stolz darauf, bis Ende 2012 8% geschafft zu haben.
Sie hören SRF 4 News, die Korrespondenten Heximonien und Holger Ahlich sitzen am Tisch. Wir verlassen die UBS, blicken zur Credit Suisse. Verlust bei der UBS, anders das Resultat bei der Credit Suisse. Die Großbank machte 2012 knapp 1,5 Milliarden Franken Gewinn. Das ist ein bisschen weniger als noch vor einem Jahr. Aber kann man sagen, bei der CS läuft alles wie gewünscht?
Leider nein. Da auch war es eher eine durchgezogene Resultat. Klar, es war positiv und nicht negativ, aber leicht enttäuschend. Man hat gesehen, dass im Investmentbanking, wo die Credit Suisse eher punktet als bei der UBS, die Zahlen waren nicht ganz so gut wie gehofft. Und man sah, genau wie bei UBS, dass im Vermögensverwaltung die Zahlen waren nicht ganz so schön, wie alle gehofft haben, besonders anlässlich Neugeldzuflüsse. Also auch da ist eine Baustelle und die CS besonders, vielleicht noch mehr als die UBS, versucht jetzt echt auf den Kosten zu drücken.
Dugan macht da ja bei der Präsentation verschiedene Sonderfaktoren auch für die CS-Geld, unter anderem aber auch eine Neubewertung eigener Schulden. Er hat irgendwie für Laien anklingen lassen, dass man das alles eigentlich auch ganz anders rechnen könnte und sich irgendwo in kaufmännischen Irrungen und Wirrungen verloren.
Also vielleicht soll man hier... Entschuldigung, wenn ich das mal erklären darf. Das ist ein Phänomen, was alle Banken haben. Es hat UBS, es hat amerikanische Banken, es hat die Deutsche Bank, das ist finde ich auch aus Beobachtersicht wirklich ärgerlich, weil das ein rein bilanzieller Effekt ist. Es ist einfach so, dass Banken ihre ausgegebenen Schulden zu Marktwerten bewerten müssen in der Bilanz zum Stichtag. Und das Absurde an der ganzen Sache ist, dass wenn eine Bank besser und sicherer wird, dann verlangen die Anleger einen geringeren Risikoaufschlag auf die Verzinsung. Und damit steigt der Wert dieser Anleihen. Und wenn der Wert der eigenen Anleihen steigt, verringert das wiederum den buchhalterischen Gewinn in der Bilanz bei dieser Marktbewertung. Und das ist dieser widersprüchliche Effekt bei diesen Banken. Und das ist ein Einmaleffekt, den auch alle Analysten permanent rausrechnen. In so spricht man immer vom Clean Profit, also vom sauberen Gewinn. Das macht die Analyse der Zahlen auch für Journalisten halt immer schwer, dass man immer eine Reihe von Sonderfaktoren herausrechnen muss. Und dieser zählt immer dazu. Es hat vor einem Jahr noch viele Wellen geschlagen, weil es relativ neu war. Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt und schenkt diesem Faktor eigentlich keine große Beachtung mehr. Insofern würde ich da Herrn Duden schon mal in Schutz nehmen müssen.
Also Holger Ahlich hat auf einen Teil fokussiert, und zwar diese Anleihen, diese eigenen Anleihen. Aber seine Bemerkung ist tatsächlich viel breiter. Und zwar, die Banken jetzt haben die Krankheit der Pharmabranche leider gekriegt. Und zwar, es gibt jetzt unterschiedlichste Art Zahlen. Es gibt die Zahlen, die man schwarz auf weiß sieht. Und es gibt dann die bereinigte Zahlen. Und die bereinigte Zahlen sind im Prinzip Zahlen, wenn alles so schön gewesen wäre, wie wir es gehofft hätten, dann hätten wir X, Y und Z gemacht. Und das Problem ist, natürlich, man kann alles am Ende bereinigen. Wenn es heute nicht geregnet hätte, dann wäre mein Kopf nicht nass gewesen. Wenn und so weiter und so fort. Das ist eine Krankheit jetzt nicht nur in der Finanzbranche. Man hat es, wie gesagt, vorher bei Pharma gesehen. Jetzt geht es ein bisschen so überall. Und es ist zunehmend mühsam, wirklich zu verstehen, was los ist.
Die Bußen im Zusammenhang mit Manipulationen, haben die UBS eingeholt, aber könnten auch eine Bedrohung noch für die CS darstellen. Ganz aus dem Schneider ist die Credit Suisse ja nicht, wenn man in die Zukunft blickt.
Keineswegs. Die UBS hat in dem Hinsicht schon geboost. Es geht hier um grenzüberschreitende Vermögensverwaltung und eventuell um Steuerdelikte. Da hat die UBS schon angesichts den Vereinigten Staaten 780 Millionen Dollar zahlen müssen. Das ist jetzt alles in der Vergangenheit. Aber die CS, die immer behauptete, dass sie da gar nichts oder einen sehr, sehr geringen kleinen Business hatte, ist leider einer der 13 schweizerischen Banken oder Banken, die in der Schweiz ihren Sitz haben, die noch am Pranger stehen. Und niemand weiß, was für eine Lösung rauskommen wird, wann diese Lösung kommt und was es kosten wird.
Die CS hat ihre Boni nicht kommuniziert. Sie verweist darauf, dass sie das traditionellerweise erst mit dem Geschäftsbericht machen wird. Und trotzdem steht der Vorwurf im Raum, dass sie bewusst vor dem Termin, vor der Abzockerinitiative-Abstimmung, nicht mit den Zahlen rausrücken wollte. Legitim?
Ich halte es nach wie vor für nicht besonders geschickt, die Eckpunkte zumindest nicht zu nennen. Denn sowohl Deutsche Bank, die mit Abzockerinitiative überhaupt nichts zu tun haben, also UBS, die ein neues Bonusmodell vorgelegt haben, haben zumindest die Eckpunkte vom Bonuspool genannt. Insofern wäre es auch hier im Sinne einer Vergleichbarkeit wünschenswert gewesen, hier die Zahlen zu nennen. Und aus dem Bankumfeld heißt es, dass der Bonuspool selbst sogar gesunken sei. Also gibt es meiner Ansicht nach gar keinen Grund, damit in den Berg zu halten. Sicher, die Bonusfrage ist extrem kompliziert. Es gibt die Boni, die neu zugeteilt werden. Dann gibt es die realen Kosten, denn es gibt ja die aufgeschobenen Anteile aus den Vorjahren, die dann in diesem Jahr fällig werden. Die kommen zu den Kosten obendrauf. Sprich, alles unglaublich schwer zu analysieren, aber mit Dingen nicht zu nennen, erzeugt man meistens eher das Gegenteil, nämlich genau den Verdacht, man hat was zu verstecken. Und das spielt in dem Falle eher den Befürwortern der Abzockerinitiative in die Hände. Und Credit Suisse hat da klar gesagt, dass die Bank eher den Gegenvorschlag präferiert.
Das Problem ist, ich glaube, grundlegend folgendes. Diese Branche ist jetzt 5, 6 Jahre nach der Finanzkrise so suspekt geworden, nicht nur in der Schweiz, aber überall in Europa, in Amerika auch, dass alles, was sie machen, fast als falsch gelesen sein könnte. Ich nenne kurz ein englisches Beispiel. In England hat man ein Steuerjahr vom 5. April oder 6. April, nicht vom Anfang des Kalenderjahres. Und Goldman Sachs, die berühmte amerikanische Investmentbank, wollte ihren Londoner Investmentbankers ihre Bonus etwas früher zahlen. Warum? Weil die englischen Steuerbehörden entschieden haben, eine 5-prozentpunktige Erhöhung des Hauptsteuersatzes einzuführen. Alle haben davon gelesen und es gibt ein Eklat. Natürlich ist es vollkommen legitim. Man kann es ein bisschen vorverschieben, den Bonus, wenn man will. Aber wenn ein Banker 300.000, 500.000 Dollar pro Jahr kriegt und ein normaler Mensch keine 30.000 oder 50.000, natürlich, es sieht schlecht aus. Und am Ende, den Eklat in Großbritannien war so groß, dass Goldman Sachs entschieden hat, die Bonus nach dem neuen Steuerjahr und nicht vor dem neuen Steuerjahr.
SRF 4 News mit den Korrespondenten Holger Ahlich und Heik Simonien. Wir haben die UBS angeschaut, wir haben die CS angeschaut. Die UBS mit Verlust, die CS mit Gewinn. Ist es zu einfach zu sagen, die Credit Suisse hat die Nase vorn?
Ich meine, nein. Also man muss ja einfach mal einen Momentaufnahmen. Das sind ja alles Momentaufnahmen. Und in dem Fall ist es wirklich so, dass da die CS keine so exorbitanten Umbaukosten hat und nicht so eine riesige Libor-Strafe zahlen musste, sie 2012 ohne Schramm durchgekommen ist und einigermaßen ordentlich verdient hat. Und dann kann man sagen, dass in diesem Punkt die Bank jetzt 2012 bei den Zahlen die Nase vorn hatte. Ich denke, das wird auch die Bank nicht bestreiten. Jetzt muss man das Ganze natürlich dynamisch sehen. UBS sagt, wir bauen ja noch um, auch 2013 und 2014 werden noch Übergangsjahre werden und 2015 haben wir dann eine Bank, die weniger risikobelastet ist, stabiler und weniger abhängig von den Marktschwankungen. Und das ist das, worauf sich auch Anleger stürzen, denn wenn ich mich nicht irre, ist, glaube ich, die UBS-Aktie immer noch höher bewertet als die Credit Suisse-Aktie.
Beiden Banken gemeinsam ist, sie bauen um oder sie wollen umbauen. Die Finanzanalysten sagen, die UBS mache das ziemlich radikal und das sei schlussendlich auch konsequenter. Sind Sie das auch so, Heik Simonien?
Also es ist kompliziert. Irgendwann in ein paar Jahren werden x Professoren Bücher schreiben und zigtausend Doktoranden Doktorarbeiten schreiben und Vergleich zwischen ein UBS und ein CS wird sicher eine der interessantesten sein, weil man zwei relativ ähnliche Banken in einem Land hat. Man kann natürlich dann eine sehr schöne Arbeit machen, diese beiden zu vergleichen. Es ist sehr schwer zu sagen, wer richtig ist und wer falsch ist. Vorher war Investmentbanking à la mode. Die waren beide sehr in Investmentbanking beschäftigt. Credit Suisse hatte traditionell die Nase vorne, weil diese amerikanische Tochtergesellschaft First Boston gehörte zu Credit Suisse. Dann hat die UBS sehr stark investiert. Jetzt hat die Lage sich umgedreht. Niemand will, oder im Prinzip will man weniger von Investmentbanking wissen. UBS ist hier viel radikaler. Die Analysten und viele Beobachter sagen, das ist jetzt, die haben verstanden, was die Zukunft bedeutet und deswegen, sie kriegen sogar ein Bonus dafür. Aber es ist wirklich viel zu früh zu sagen, genau was passieren wird.
Das würde ich auch so sehen. Wir hatten eben gesprochen, hat CDS sitzt die Nase vorn im Jahr 2012 sicher. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Wettbewerb der Geschäftsmodelle hiermit entschieden ist. In gar keinem Fall. Es wird langfristig so sein, dass Credit Suisse wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, bei gut laufenden Märkten im Ertrag möglicherweise die Nase vorn liegen habt, aber dafür ihren Anlegern natürlich mehr Stress zumutet, weil diese Gewinne stärker schwanken werden. Und UBS hat sich anders entschieden, hat vielleicht in guten Märkten ein weniger stark explodierendes Ergebnis, aber in schlechten Jahren auch nicht einen so riesigen Einbruch und weist damit seinen Anlegern etwas weniger Stress zu. Es ist, alles wird im Markt bepreist. Ob das eine besser ist als andere ist, das wird die Zeit zeigen. Im Moment ist es so, dass die Anleger und die Analysten eher das UBS-Modell profitieren. Aber man muss auch sehen, diese Modeeffekte können sie auch schnell wieder umdrehen. Ich habe auch schon gerade in der FT, glaube ich, in einem Kommentar gelesen, dass man UBS jetzt vorwirft, sie würden die Rallye im Investmentbanking jetzt gerade verpassen und würden da viele Erträge liegen lassen. Und da zeigt sich ja schon, wie beliebig sowas geworden ist. Fakt ist, die Bank hat sich entschieden, sie arbeitet daran, dieses Modell umzubauen. Das dauert noch einige Jahre. Und es wird wirklich interessant werden, es zu sehen. Und dann wird man entscheiden.
Die UBS hat ja auch kräftige Sparschnitte gemacht. Die Suez will auch sparen und hat ihr Sparziel noch ein bisschen erhöht. Von 3 Milliarden auf neu 3,2 Milliarden Franken. Weiß aber noch nicht genau oder hat zumindest noch nicht genau kommuniziert, wo es denn die Stellen erwischen wird, ob im Inland oder im Ausland.
Die Credit Suisse versucht, wie vielen Banken auch, ihre Vermögen zu versilben. Die Bank hat verschiedene Gebäude zum Beispiel in Zürich verkauft und anderswo. Und das ist selbstverständlich. Man schaut sehr genau an den Büchern, nicht nur an Köpfe, also Arbeitsplätze, aber auch an anderen Dingen, die man verausen kann. Und wenn die absolut nicht, also essentiell sind, nicht core sozusagen, dann ist die berechtigte Frage, brauche ich das nicht oder kann ich das irgendwie outsourcen?
Man spürt, man will Risiken zurückfahren, es werden die Geschäftsmodelle angepasst. Wenn wir jetzt Fazit ziehen, ein bisschen über beide Banken, so richtig, richtig überwunden ist die Krise aber bei beiden noch nicht.
Es gibt leider noch also Erbschaften, das heißt, das, was aus den Jahren 2007 bis 2012 passiert worden ist, es gibt viele juristische Verfahren noch in den USA, die laufen. Wir wissen nicht genau, wie es alles beenden wird, besonders also an Hypotheken geknüpft, aber nicht nur. Es gibt diese grenzüberschreitende Steuergeschichte, was hauptsächlich eine US-Geschichte ist, aber nicht nur. Und es gibt noch die unbekannten Dinge. UBS hat schon vor mehr als einem Jahr, glaube ich, in ihren Berichten gesagt, dass es eventuell Probleme mit LIBOR, mit dieser gewissen Geschichte von Zinsraten, dass es ein offenes Problem gab. Aber leider keiner von uns hat wirklich derzeit, ich glaube, ich kann das für die allen sagen, hat wirklich berechnet, dass das Ding am Ende 1,5 Milliarden Dollar kosten würde.
Ich würde gerne beim Stichwort UBS bleiben, aber in der Zeit ein bisschen weiter zurück. Ende Januar, vor knapp 2 Wochen, kam die Meldung, dass die UBS erneut ins Visier der US-Steuerfahnder geraten ist. In New York hat ein Richter der US-Steuerbehörde IRS erlaubt, von der UBS weitere Kundendaten zu verlangen. Es geht um jene Kunden, deren Gelder zur Privatbank Wegelin flossen. Die UBS hat Konten in den USA für die Bank Wegelin, 2 weitere Banken geführt. Wenn man zurückblickt, war es in den letzten Jahren immer so, dass wenn die IRS etwas wollte, das dann doch ziemlich schwierig wurde für die Schweiz. Droht hier der Schweizer Großbank oder den Großbanken neues Ungemach?
Das glaube ich jetzt eigentlich aus der Situation nicht, weil sowohl das Finanzministerium als auch UBS selbst übereinstimmend sagen, betroffen seien Daten, die in den USA sind und keine Schweizer Bankdaten. Und das für dieses Korrespondenzkonto an sich ist kein Umstand, den man UBS jetzt zum Vorwurf machen können. Also, und Ich habe auch nicht gelesen, dass das IRS jetzt der UBS erneut vorwirft, hier Beihilfe zu illegalen Handlungen geleistet zu haben. Ich glaube, was mir ein Steueranwalt sagt, ist dieses Vorgehen der US-Behörden eher anders zu interpretieren. Sie könnten jetzt per Amtshilfeverfahren versuchen, die Kundendaten der Wegelin zu erfahren. Dieser Anwalt sagte mir, die Amerikaner mögen dieses Verfahren nicht, es seien zu langwierig, der Ausgang ungewiss. Also versuchen sie über diese Variante der Informationsbeschaffung halt schneller an Kundendaten zu kommen. Ich glaube eigentlich nicht, dass UBS da jetzt neues großes Ungemach droht. Was ich mich wirklich frage, ist bei Credit Suisse, das läuft jetzt schon gefühlte Jahre, dieses Thema, dass die Bank offiziell ins Visier geraten ist, und es tut sich einfach überhaupt gar nichts. Also von außen betrachtet fragt man sich, was geschieht da? Es gibt keinen Fortschritt, es gibt aber auch keine Eskalation. Also in der Geopolitik würde man von einem Frozen Konflikt fragen. Und ich frage mich so ein bisschen, es kann eigentlich nicht sein, dass man letztlich so eine technische Frage nicht irgendwie gelöst bekommt in einem Vergleich. Bei Libor ging es ja doch auch relativ schnell dann am Ende. Jetzt ist die Wahl in den USA gelaufen, die Behörden sind bestätigt. Vielleicht wird es in diesem Jahr eine Entscheidung geben, aber angesichts der Langsamkeit des Fortschritts würde ich dafür meine Hand nicht ins Feuer legen wollen.
Also kurz zu den beiden Fällen. Ich glaube, im Fall UBS, was Holger Alex sagt, stimmt. Nur ich war etwas früher in der Schweiz als mein Kollege Alex. Ich erinnere mich 2007, 2008, 2009, als diese ersten juristischen Verfahren mit den Amerikanern angesichts UBS angefangen haben. Und man hat diese berühmte John Doe Summons. Das ist, was es ist. Es ist eine Art juristische Verfahren gegen Unbekannt. Ich musste mich sehr schnell in juristischen Angelegenheiten derzeit erkundigen. Ich glaube, man versucht jetzt in der Schweiz, das alles unterzuspielen, aber genau was draus kommen würde, da bin ich etwas skeptischer. Also wir werden sehen. Falle CS und die anderen Banken, die hier betroffen sind, es ist in der Tat merkwürdig, dass gar nichts passiert. Frau Widmer-Schlumpf, die Finanzministerin, hat schon vor Monaten gesagt, ja, man hofft und man hat nichts geschafft, alles schon 2012 zum Ende zu bringen. Was 2013 passiert, weiß ich nicht. Es gibt einige der Leute, die sagen, jede Anklage aus amerikanischer Seite ist teils so eine Masterplan, diese Komplotttheorie. Ich glaube, es gibt keinen Komplott. Die sind alle Ad-hoc-Bewegungen von verschiedenen Staatsanwälten, die einigermaßen sich auch profilieren wollen. Aber ich glaube, man ist weit von einer Universallösung entfernt.
SRF News mit Heik Simonian und Holger Ahlig. Die letzten Minuten würden wir noch etwas ganz anderem widmen, dem Stichwort Börse und Boom. Wir beobachten einen Börsenboom. Die einfache Frage, wie nachhaltig kann das sein, Holger Ahlig?
Das ist eine sehr gute Frage. Fakt ist, was ist der Auslöser des Börsenbooms? Der Auslöser des Börsenbooms ist meiner Ansicht nach primär die extrem lockere Geldpolitik der Notenbanken, die dazu geführt hat, dass das Krisengerede und die Krisenangst in der Eurozone sich beruhigt hat und was von den Märkten viel Nervosität genommen hat. Für die USA gilt das weniger, aber in den USA gilt die Fed auch als extrem entschlossen, die amerikanische Wirtschaft nicht in die Rezession abgleiten lassen zu wollen. Heißt das, das ist quasi eine künstliche Blase? Da kann man jetzt verschiedener Ansicht sein. Ich drücke mich ein bisschen um eine klare Meinung. Viele sagen, das Geld muss ja irgendwo hin. Und wie eben schon besprochen, sitzen viele Anleger noch auf der Seitenlinie und schauen dem Treiben zu. Und es ist unglaublich viel Bargeld noch was oder in Anleihen, was gerottet wird. Fakt ist, Anleihen werfen faktisch nichts mehr ab. Bargeld sowieso nichts. Eigentlich bleibt fast nur noch die Aktie, die Unternehmensbeteiligung, an der man einer Dividende oder Kurssteigerung partizipieren kann. Die Frage ist natürlich, wenn dauerhaft dieser Boom nicht gestützt wird von neuen guten Unternehmens- und Makrodaten für Volkswirtschaften, dann bricht das ganz schnell wieder in die andere Richtung zusammen.
Drücken Sie sich auch vor einer klaren Meinung, Herr Simonian?
Also nein, leider. Ich habe bei dieser Sendung seit Jahren mich als eternelle Optimist geoutet. Der eternelle Optimist musste lernen, dass er auch etwas skeptischer sein müsste. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger. Also man hat positiven Dingen in den letzten Monaten gesehen, hauptsächlich im Euroraum. Man denkt an diese peripherale Länder, Irland, Griechenland und so weiter und so fort. Aber alle wussten, dass es braucht nicht sehr viel, dass gute Nachrichten sich in schlechten Nachrichten wenden könnten. Man hat in Spanien jetzt eine Fassregierungskrise. Man hat keine Idee, was in Italien bei den Wahlen Ende Februar stattfinden wird. Deswegen sind die Märkte in den letzten 2-3 Tagen skeptischer geworden. Ich glaube, wir sind auf einen langsamen Aufwärtstrend, weil die Fundamentals, die Basics, optimistischer geworden sind. Aber dass man viel Volatilität haben wird, das ist keineswegs zu bezweifeln.
Um das nur anzufügen, damit es vor allen Dingen in Europa eine nachhaltige Erholung wird, müssen wir einfach diese Euro-Krise bewältigen. Dann ist die Hauptsorge weg. Die Schuldensituation muss stabilisiert sein. Die Wettbewerbsfähigkeit muss stabilisiert sein. Das wird noch eine ganze Zeit dauern. Und wenn das erreicht ist, ist, glaube ich, der Horizont aufgeklärt, dass es wirklich eine langfristige Erholung geben kann. Aber die Rückschlag, also das Rückschlagpotenzial, wo man als Theoretiker immer so schön sagt, also die Gefahr, dass man wieder eins auf die Mütze gibt, ich glaube, die ist sehr real. Und damit müssen Anleger auch rechnen. Es wird anstrengend, sehr anstrengend an der Börse zu investieren.
Das ist die Korrespondentenrunde auf SRF 4 News. Zu Gast waren Heik Simonien und Holger Ahlig. Mein Name ist Kathi Flaviano.